Wir haben vorige Woche begonnen, uns mit dem Bernard Williams zu beschäftigen, mit diesem wirklich sehr, sehr empfehlenswerten Buch. Das erste, wichtigste war eben die Feststellung dieser Spannung zwischen Wahrheit und Wahrhaftigkeit, der er sagt, dass das sehr charakteristisch ist für unsere Zeit, Lage, Situation. Natürlich ist das eine Spannung, die sich herleitet, dass die existiert, dass uns die so bewusst werden kann, liegt natürlich an der Tradition eines kritischen Denkens seit der Aufklärung, eines kritischen Denkens, das uns eben lehrt, mehr und mehr an überlieferten Wahrheiten in Frage zu stellen. Und dann dazu führt, dass man darüber nachdenkt, wie und warum und was da eigentlich gegeneinander steht, ob sozusagen das Kritisieren von überlieferten Wahrheiten nur das Ersetzen dieser Wahrheiten durch andere Wahrheiten ist, oder ob man da eben sozusagen prozedural formale Kriterien dafür angeben kann, die unabhängig sind von bestimmten Inhalten und so weiter. Er hat zwei besonders deutliche Bereiche, zwei Bereiche namhaft, macht er namhaft, in denen das besonders deutlich ist. Nicht? Die sind auch in einem wichtigen Punkt ein bisschen verschieden voneinander. Das eine ist eben die geschichtliche Wahrheit. Und da hat man ja sehr stark direkt mit dem Problem zu tun, meist, dass es darum geht, an die Stelle einer vermeintlichen Wahrheit eine andere, wirkliche zu setzen. Darum ist es dort besonders drastisch, oder ist die Erfahrung besonders drastisch oder einschneidend, oder kann sie sehr einschneidend werden, dass eben dieses Streben nach einer geschichtlichen Wahrheit im Sinne von Tatsachen, die dann einmal bestätigt worden sind, sich immer wieder als illusionär erweist, und wobei das natürlich auch eine Spannung ist, die nie aufgeht oder nie aufhört zu existieren zwischen so einem Streben nach einer Tatsächlichkeit und der Einsicht, dass es sich sehr stark um Legitimation, Ideologie und so weiter handelt. Das andere sind philosophische Diskussionen, auf die er anspielt, die auch aktuell sehr, sehr engagiert ausgetragen werden und wo es natürlich eben nicht nur um diese Frage geht, sondern vor allem auch um methodologisches, Formales und so weiter, wo eben der Zusammenhang mit Diskussionen über Skeptizismus und Relativismus heute sehr, sehr wichtig ist. Aber für Williams geht es eben darum, das möchte ich noch einmal betonen, sich nicht da in irgendeine Polemik einzumischen oder eine Stellung zu beziehen, sondern diesen Zusammenhang als solchen zwischen Wahrheit und Wahrhaftigkeit philosophisch zu untersuchen, mit Blick auf eine positive Beziehung. Also was er will, ist diesen Zusammenhang untersuchen, und zwar geht er mit dem Vorurteil heran an die Sache, dass er eine positive Beziehung zwischen Wahrheit und Wahrhaftigkeit finden möchte. Ich habe Ihnen da diese eine Stelle vorgelesen, wo er sagt, Wahrheit, also Wahrhaftigkeit sei ohne Respekt für Wahrheit letztlich nicht zu denken. Wir werden uns dann heute ein bisschen später in der Vorlesung noch mit einem Gedanken beschäftigen, der auch in diese Richtung zielt. Und seine Strategie, um solche Zusammenhänge aufzudecken, ist eben nicht bloß analytisch über diese Begriffe nachzudenken, sondern ihre Interaktion, ihre wechselseitigen Abhängigkeiten in generellen Lebenssituationen zu studieren. Und da kommt er dann eben auf diese zwei Tugenden, Accuracy und Sincerity, also Genauigkeit. Hat jetzt schon mal jemand nachgeschaut in der deutschen Übersetzung, wie die das Wort Accuracy übersetzt haben?
Die deutsche Übersetzung ist vergriffen.
Wir haben ein Exemplar in der Bibliothek.
Nein, ich habe es nur. Zugang ist neu auflegen. Also so neu rauskommen.
Aber Sie wissen schon, nicht? Die Grundsituation, die er sozusagen zumindest für den Ausgang für die wichtigste hält und in der eben man sehen kann, wie beide Tugenden bedeutsam werden, ist diese, also der Nukleus, von dem er da ausgeht, ist die Situation, wo jemand anderem ein Wissen mitteilt, dass er oder sie aufgrund dieses sogenannten positionalen Vorteils, aufgrund seiner distinkten Stellung zu der wahrnehmbaren Umwelt, ne, sozusagen erworben hat. Also wo die eine Person der anderen Person was sagt, was zwar die eine Person, aber die andere Person nicht wahrnehmen konnte. Also sehr stark auf zwei Aspekte konzentriert und das ist auch nicht unwichtig, dass Sie sich das in Klammern machen, weil da gibt es auch sozusagen kleine Ausnahmen bei ihm. Also das eine ist, dass das Wichtige in dieser Situation ist, dass es da eben ein kognitives Gefälle gibt. Also dass dieses Interesse an der Wahrheit, und zwar an beiden, im Sinne beider Tugenden, sozusagen was zu tun hat, damit dass es ein Gefälle gibt zwischen jemandem, der etwas beobachtet hat und jemand, der dieses entsprechende nicht beobachtet hat. Und das andere, dass es eben sozusagen um Information hauptsächlich, das hängt natürlich zusammen, also dass es um Information, umgekehrt hätte man es besser gesagt, ne? Dass es eben hauptsächlich um Information geht und dass es da dieses Gefälle gibt. Sehr, sehr Beobachtung halt das Wichtige ist. Nicht? Das können Sie schon sehen, dass man das in Frage stellen kann natürlich. Wir kennen ja auch Situationen, die auf ihre Weise ebenso paradigmatisch sind, wo Wahrheit und Wissen Sachen sind, die nicht mit so einem Informationsdefizit oder sowas zu tun haben. Also ob man den Begriff der Wahrheit, wie man den auf Information einschränken kann und so, das ist eine ganz auf den der wahren Information, das ist eine eigene Frage. Aber sicher ist das zentral. Und dann das andere, dann im nächsten Schritt, wo er auch aufmerksam machen muss und worüber es sich auch lohnt, ein bisschen selber nachzudenken, das ist die große Bedeutung, die der Begriff Belief für ihn hat. Also Meinung oder Annahme haben wir das übersetzt. Denn die Annahme, Belief, Meinung, ist ja abstrakt gesehen das Relais, die Zwischenstation, über die Beobachtung des einen gehen muss, um überhaupt ein mögliches Wissen zu sein. Bildlich gesprochen, ich kann Ihnen ja nicht sozusagen rüberschicken, was sich in meiner Wahrnehmung abbildet. Obwohl, also jetzt Fußnote, natürlich die Entwicklung der Kommunikationstechnologie hin und so weiter, das sehr nahelegt, dass man tendenziell alle Sachen sozusagen als Gegenstände des einfachen Rüberschickens betrachtet. Nicht? Ich sehe was, hole mein Handy raus, druck drauf und im Settings ist es schon rübergeschickt an so und so viele andere und so weiter. Und okay, vielleicht wird es mal so weit bringen, dass man durch einen sogenannten Willensimpuls oder eine bestimmte Konzentrationsleistung eine Reaktion auslösen kann, die sich dann direkt über irgendeinen Chip, den wir dann alle im Hirn haben werden, übertragt auf unser Handy und dann geht, oder auf irgendeinen Apparat und dann ist unser Auge, dann ist sozusagen, sind wir selbst der Fotoapparat, ne? Der wir ja ursprünglich immer schon gewesen sind und es wird dann sozusagen drahtlos rübergeschickt. Also das, aber im Prinzip ist es nicht so, dass wenn ich Ihnen ein Wissen, das wäre auch interessant zu diskutieren, ob das der Anspruch auf Übermittlung von Wissen erheben kann, so ein Weiterschicken, nicht? Aber im Prinzip ist es ja nicht so, dass ich Ihnen das rüberschicke. Das ist nicht gemeint bei diesem Mitteilen. Aber ich kann die Annahme, die ich auf der Grundlage dessen, was ich beobachtet habe, sprachlich kommunizieren. Das ist das. Ne? Also das ist der erste wichtige Punkt, was ist diese Kernsituation. der positionale Vorteil. Der eine teilt dem anderen was mit, was er oder der andere nicht gesehen hat. Und das andere Wichtige ist eben die Rolle, die Meinung oder Annahme da spielt, dass das nämlich so geht, dass der eine, der in der vorteilhaften Situation ist, sozusagen eine Meinung bildet oder hat und die Meinung dann sprachlich kommuniziert. Und eine gleich. Und eine ganz wichtige These von ihm ist eben, auf das werden wir auch heute nochmal zurückkommen, dass diese Meinungen etwas sind, was man nicht völlig willkürlich radikal ändern kann. Das war dieser Punkt, eine Meinung, von der ich erkannt habe, dass sie falsch ist, kann ich nicht weiterhin haben in einem bestimmten Sinn. So, jetzt kurze Unterbrechung. Ja.
Beobachtung, das Ding immer was Empirisches, was ich den Sinnen wahrgenommen habe, oder kann es auch sein, eine Schlussfolgerung?
Nein. Also jetzt sind wirklich Beobachtungen, Wahrnehmungen gemeint. Ja? Also das ist schon wichtig. Da reden wir auch nicht drüber. Wir sprechen über das nicht. Über den Unterschied zwischen einem Wissen, das aufgrund von Wahrnehmung gewonnen wurde, und einem Wissen, das eventuell aufgrund von Schlussfolgerungen aus Wahrnehmungen oder aus irgendwelchen anderen Quellen, wie zum Beispiel göttliche Eingebung oder sowas, gewonnen worden ist. Darüber unterhalten wir uns jetzt nicht, da unterhalten wir uns bei einer anderen Gelegenheit noch einmal ein bisschen drüber. Aber jetzt nicht. Jetzt, das ist natürlich klar, dass das dann eine Bringschuld in so einer Theorie ist, dass man erklärt, wie es mit mathematischen Wahrheiten oder logischen Wahrheiten oder eben mit Schlussfolgerungen steht. Das ist klar. Nicht? Aber darum sage ich, es ist eine nukleare Situation, die hier beschrieben wird. Und das ist dann immer eine Aufgabe in der Philosophie, eine erkenntnistheoretische natürlich vor allem, dass man erklärt, wie ausgeht von so einer Kernsituation dann sogenannte höherstufige, sozusagen Leistungen des Wissens oder kognitive Leistungen erbracht werden. Oder dass man eben einfach zusätzliche sogenannte Erkenntnisquellen in Anschlag bringt oder dergleichen. Ja, okay? Also eine Meinung, die sich als falsch herausgestellt hat, kann man nicht haben, aber man kann ihren Inhalt behaupten. Und das ist eben sozusagen die ganz vage beschrieben, sozusagen die Voraussetzung dafür, dass es sowas gibt wie Unaufrichtigkeit und für eine mögliche Analyse dessen, was Unaufrichtigkeit dann genauer ist. Also damit machen wir jetzt kurz weiter. Was Sie nicht vergessen dürfen eben, was ich dann in meinem Beispiel auch ein bisschen Sie darauf hingewiesen habe, diese Differenz. Es gibt natürlich zwischen einer Behauptung, die Behauptung ist das angemessene Mittel, sozusagen dem anderen ein Wissen zur Verfügung zu stellen. Die bloße Kommunikation der Meinung ist nicht das Gleiche. Ne? Also das war dieses, ich nehme an, oder es ist meine Annahme, dass dieses und jenes der Fall ist, im Gegensatz zu dieses und jenes ist der Fall. Ne? Wenn ich behaupte, dieses und jenes ist der Fall, dann nehme ich Bezug auf einen Sachverhalt in der Welt und das stimmt entweder, das stimmt nicht. Wenn ich sage, ich nehme an, das und das, und dann kommt eine Bezugnahme auf den selben Sachverhalt, dann ist die aber eingeklammert. Und das, was ich behauptet habe und was Sie falsifizieren können, ist etwas ganz, ganz was anderes, nämlich ein Zustand in mir selbst, ne? Dass ich das annehme. Also wenn es überhaupt eine Behauptung ist, ist es eine ganz andere Behauptung. Verstehen Sie? Also um das eine zu, wenn ich sage, mein Auto steht heute in der Garage auf dem Platz sowieso, dann und Sie wollen überprüfen, ob das wahr ist, dann müssen Sie in die Garage gehen und schauen, ob dort mein Auto steht. Ne? So, und wenn ich sage, ich bin der Auffassung, dass mein Auto in der Garage auf dem Platz sowieso steht, dann. Und Sie wollen diese Behauptung verifizieren, dann reicht es nicht aus, wenn Sie in die Garage gehen. Weil ich kann dieser Auffassung sein, egal ob das Auto jetzt in der Garage steht oder nicht. Sie müssen da aufmachen und reinschauen. Dann sehen Sie, ob ich wirklich der Auffassung bin. Ne? Ja, ist das? Das ist eine sehr, sehr wichtige Unterschied. Also Unaufrichtigkeit. Es ist sehr wichtig zu sehen, dass Unaufrichtigkeit auch gewisse natürliche Grenzen hat. Jetzt, bis jetzt, haben wir über die Unaufrichtigkeit, sofern überhaupt, unter dem Gesichtspunkt gesprochen, dass sie einen relativ weiten Raum zur Verfügung hat. Einen weiten Raum in dem Sinn, dass wir ja etwas behaupten können, was nicht unsere Meinung ist. Also ist die Unaufrichtigkeit etwas, was einen weiteren Raum in Anspruch nimmt. Aber es gibt trotzdem für die Unaufrichtigkeit auch gewisse Grenzen. Zum Beispiel, also das sind jetzt zwei Punkte, auf die er hinweist, kann man nicht dieselbe unaufrichtige Behauptung einem Publikum gegenüber wiederholen, von dem man weiß, dass die Leute die Falschheit der Sache schon erkannt haben. Also man kann es natürlich schon probieren oder so. Ne? Aber wenn man es öfter macht, kommt niemand mehr, hört niemand mehr zu. Oder wenn man es sehr, sehr oft macht, wird man zum Doktor geschickt. Ein etwas schwächerer Punkt, der jedem bekannt ist, ist der, dass man bei unaufrichtigen Behauptungen ja im Grund immer damit rechnen muss, dass wenn die Hörer sowohl die Falschheit erkennen, wie auch erkennen, dass der Sprecher selbst um die Falschheit gewusst hat, also wenn die Unaufrichtigkeit als Unaufrichtigkeit erkannt wurde, dass man dann mit Kritik und unter Umständen mit schweren Sanktionen zu rechnen hat, eben eventuell auch vor Gericht. Also das ist ganz wichtig zu sehen, das sind natürlich, ich sage natürliche Grenzen, das sind nicht Grenzen in dem Sinn, dass es nicht möglich ist, das zu tun oder zu probieren, 100-mal den Leuten etwas zu sagen, von dem sie schon wissen, dass es nicht stimmt oder so. Aber was eben dann nicht mehr funktioniert, ne? Also wo dann der Zweck der des Lügens oder sozusagen nicht mehr erfüllt werden kann, beziehungsweise wo ihm dann gewisse Sanktionen die Möglichkeit sehr beschränken, das weiterhin zu tun, was man da ein paar Mal gemacht hat. Also wenn man zum Beispiel durch einen Gerichtsbeschluss dazu gezwungen wird, etwas zu widerrufen, was man öffentlich kundgetan hat, dann sind die Maßnahmen gesetzt, die es einem nicht mehr ermöglichen, fortzufahren in der unaufrichtigen Verbreitung von irgendwelchen Informationen. Eine etwas subtilere Frage, subtiler als der Laie glaubt, mit der er sich ein bisschen mehr auseinandersetzt, ist die, wie macht man eigentlich eine unaufrichtige Behauptung? Was geschieht eigentlich, wenn man eine unaufrichtige Behauptung macht? Wie macht man denn das? Genau, also wir wissen, dass man es kann, aber wie macht man es genau, eine Meinung, die man nicht hat, zum Ausdruck zu bringen? Frage, rhetorische Frage, könnte man das zum Beispiel so verstehen, dass man sagt, das geht so, dass man so tut, als würde man seine eigene Meinung zum Ausdruck bringen, macht es aber nicht wirklich. Also als würde man einfach so tun, als würde man seine Meinung zum Ausdruck bringen, bringt aber nicht wirklich seine Meinung zum Ausdruck. Das sehen Sie gleich, das ist eine sehr schwierige, prekäre Sache. Wo soll da der Unterschied bestehen? Worin besteht das, das nicht zu tun? Also man tut alles, was man tun würde, wenn man seine Meinung zum Ausdruck bringt. Und was ist dann das Besondere, was man noch dazu tut oder nicht dazu tut? Worin es eben besteht, dass man sie nicht wirklich zum Ausdruck bringt. Besteht das darin, dass man noch was dazu denkt? Also in sich selbst sozusagen so ein Theater spielt, wie, jetzt sagen wir es Ihnen einmal, und dann sage ich außerdem zu mir selber, aber nicht wirklich. Oder so, nur für die anderen. Sehr komplett, kann man nicht annehmen, dass das viel bringt, auf den ersten Blick. Eine ganz andere Möglichkeit ist, dass man da auf eine analytische Unterscheidung zurückgreift. Und ich habe das auch letzte Woche schon mal kurz getan, zurückgreift auf den Begriff Inhalt. Also, dass man das sozusagen theoretisch jetzt noch einmal dass man zu diesen Begriffen Behauptung, Meinung, Wissen, Sachverhalt und so noch etwas, einen Begriff dazu nimmt, der Inhalt ist, der sozusagen neutral ist gegenüber Meinen und Behaupten und wo man dann eben sagen könnte, was man behauptet, wenn man eine Meinung vertritt, die man gar nicht hat, das ist der Inhalt dieser Meinung. Man hat es nicht mehr als Meinung, aber das, was der Inhalt dieser Meinung wäre, wenn man sie als Meinung noch hätte, das behauptet man. Darin besteht die Unaufrichtigkeit, könnte man sagen. Das ist nicht ganz die Auffassung von dem Bernard Williams, aber das geht schon in eine interessante Richtung und da handelt es sich um einen ziemlich subtilen Punkt. Denn natürlich ist es so, dass man sagen kann, dass wenn jemand unaufrichtig ist, also wenn jemand einen Akt der Unaufrichtigkeit begeht, dass es dann so ist, dass er den Inhalt einer Meinung behauptet hat, die er oder sie nicht hatte. Das stimmt. Das, was problematisch ist und wovon Williams sagt, dass das ein bisschen problematisch ist, ist, ob es auch umgekehrt gilt. Nämlich, dass das Behaupten einer Meinung, die man nicht hat, ob das auch schon in jedem Fall Unaufrichtigkeit bedeutet. Also das müssen die zwei verschiedenen Richtungen, das ist schon ganz in Ordnung. Wenn jemand unaufrichtig ist, wenn das Gesicht, dass er sich unaufrichtig gedacht hat, dann kann man das schon immer so interpretieren, dass der den Inhalt einer Meinung behauptet hat, die er gar nicht hatte. Umgekehrt aber ist es nicht so klar, dass in jedem Fall, wo jemand den Inhalt einer Meinung behauptet, die er gar nicht hatte, dass man sagen kann, das ist Unaufrichtigkeit. Also da denkt Williams, dass es schon Gegenbeispiele gibt. Zum Beispiel solche Fälle, wo jemand weiß, dass die andere Person auch, also wo die Sprecherin weiß, dass die Hörerin auch weiß, dass sie diese Meinung gar nicht hat. Dann, also wenn ich ihnen gegenüber sozusagen was sage, wovon ich schon weiß, das ist falsch, und sie wissen nicht nur, dass es falsch ist, sondern sie wissen auch, dass ich gar nicht dran glaube. Also wo der andere sowieso nicht reinfallen kann auf die Tasche, ob man dann sagen kann, dass das eigentlich überhaupt noch Unaufrichtigkeit ist oder irgendwas anderes. Einfach ein Theater, das man vorher spielt oder sowas ähnliches. Ob ich überhaupt ernsthaft unaufrichtig sein kann, wenn ich schon weiß, dass der andere gar nicht in einer Position ist, wo er mir reinfallen kann. Ja? Also das wäre sowas. Aber das wäre mein Gegenbeispiel. Nicht? Ein tendenzielles Gegenbeispiel, wo man sagt, da hat er alles gemacht, was man davon verlangen kann, dass man sagt, jemand behauptet etwas, was nicht, also den Inhalt einer Meinung, die er gar nicht hat, und trotzdem ist es schwer zu sagen, ob das Unaufrichtigkeit ist. Das wiederum ist schon ein Motiv, jetzt auf die erste Spur zurückzukommen und zu sagen, vielleicht ist doch so, dass Unaufrichtigkeit hauptsächlich darin besteht, so zu tun, als hätte ich diese oder jene Meinung. Aber auch dafür hat er eben Gegenbeispiele. Also der Fall der Ironie. Ich lese Ihnen da kurz eine Stelle vor. Es besteht eine gewisse Versuchung zu sagen, dass jemand, der unaufrichtig den Satz P behauptet, pretends to express a belief that P, also so tut als, würde er die Meinung ausdrücken. Aber das würde auch für jemanden gelten, der nur in ironischer Absicht spricht. Ironie ist, also, sagt er dann, eben nicht nur von Täuschung verschieden, sondern eine ironische Behauptung ist in einem gewissen Sinn keine Behauptung oder jedenfalls nicht die Behauptung, die es wäre, wenn es ohne Ironie geäußert wäre. Wenn jemand von einer peinlichen von irgendeiner Peinlichkeit, die passiert ist, sagt, that was very amusing. He has not asserted that it was amusing, weil er das ja auch nicht gemeint hat. Und er hat auch nicht sagen wollen, er hat damit auch nicht gesagt, dass es nicht lustig war, sondern dass es nicht lustig, indem er gesagt hat, das war aber sehr lustig, wie der andere gestolpert ist, und so, hat er nicht gesagt, dass es nicht lustig war, er hat es aber zu verstehen gegeben, aber auf eine andere Weise als dadurch, dass er es gesagt hätte. Er hat es, wie man so sagt, impliziert, ne? Er hat den anderen sozusagen den Gedanken nahegelegt, aber er hat nicht den Gedanken mitgeteilt, dass es nicht lustig war. Williams eigener Zugang zu dieser Frage ist, dass er sagt, Unaufrichtigkeit hat essentiell, ganz fundamental, mit der Absicht der Missinformation zu tun. Diese Absicht der Missinformation zum Beispiel kann ich gar nicht haben, wenn ich weiß, dass der andere schon die richtige Information hat. Also das ist insofern ein guter Zugang, als eine gewisse, sozusagen von den Beispielen, die vorher Gegenbeispiele waren, jetzt von vornherein ausschließt. Hat essentiell mit Missinformation zu tun. Missinformation aber unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten, nämlich entweder über eine Tatsache oder Missinformation über meine eigene Meinung. Das kann auch sein. Also ich kann natürlich, es ist, darum habe ich das vorher so gesagt, also der eine Fall, ich weiß, dass Sie wissen, dass es falsch ist, was ich Ihnen sage, und dass Sie wissen, dass ich erkannt habe, dass es falsch ist, und dann hat es keinen Sinn mehr zu sagen, ich will Sie täuschen. Aber in dem Fall, wo Sie zwar wissen, dass es falsch ist, dass ich es sage, aber nicht wissen, ob ich diese Falschheit schon erkannt habe, kann natürlich die Pointe darin liegen, dass ich Sie einfach darüber täusche, was meine Meinung ist. Ich weiß zwar schon, was da alles passiert ist, aber ich lasse Sie in dem Glauben, ich wüsste es nicht, und hole mir da sozusagen auf diese Art und Weise noch einen Vorteil aus irgendeiner Sache heraus. Ja?
Aber Unaufrichtigkeit hat ja wirklich immer die Intention der Missinformation. Wenn ich glaube, dass etwas wahr ist und das in gutem Glauben dem anderen sage und es ist falsch, ich sage, der Zug geht um 10 Uhr, ja, weil ich das wirklich glaube, ja, und der geht aber um 11, der kommt hin und versäumt ihn, so genau. Ist aber keine Unaufrichtigkeit.
Was ist keine Unaufrichtigkeit? Nicht? Also ich kann, wir leben die ganze Zeit damit, dass wir falsche Meinungen haben. Das ist kein Grund dafür, von Unaufrichtigkeit zu sprechen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ne? Nur in dem Moment, wo ich erkannt habe, dass meine Meinung falsch ist, ändert sich was und kann ich, sagt er, sie als Meinung gar nicht mehr haben. Ja? Das ist sehr, sehr ein wichtiger Punkt. Da sind wir befangen in falschen Annahmen über die...
Ich habe auch eine Frage. Dieses Gegenbeispiel, was er gebracht hat, dass man jemand anderes schon weiß, was ich sagen möchte... Dieses Gegenbeispiel gerade.
Ja.
Steht das nicht im Widerspruch zu der Annahme, dass es ein kognitives Gefälle gibt? Weil die Grundannahme ist, dass der andere das nicht weiß. Also gibt es dieses Gegenbeispiel eigentlich gar nicht in dieser Situation.
Ja, natürlich. Klar. Ja. Also, wie soll ich sagen, in dem Sinn ist das sozusagen mit dem kognitiven Gefälle der Nukleus, um zu erklären, worum es geht. Ja? Okay. Und das ist nicht sozusagen der Anfang einer eindimensionalen Geschichte, von der alles abhängt. Okay. Zum Beispiel, ich habe auch gesagt, es könnte auch durchaus sein, dass man noch andere Erkenntnisquellen hat. Ne? Okay. Ja? Also, natürlich besteht zum Beispiel sehr, sehr viel von dem, was Unaufrichtigkeit und Lüge ist, eben genau darin, dass ein so ein kognitives Gefälle nur vorgetäuscht wird. Dass jemand sozusagen mit dem Habitus und mit gewissen Credentials dafür, dass er oder sie ein Experte sei, dann kommt und den Leuten erklärt, was los ist. Ne? Und die dann, ne? Und hat es. Ne? Mhm. Versteht sich? Also, das ist ein analytisches Werkzeug oder Instrument zu einer paradigmatischen oder nuklearen Situation, auf die hin man allerdings versuchen sollte, so weit und so wie möglich und so lange man das kann, alles zurückzubeziehen. Also zum Beispiel eben auch den Fall, wo man sagt, nein, da besteht ja dieses Gefälle gar nicht, ich habe ja gar nichts gesehen, was Sie nicht schon wissen. Und dann sagt man, genau deswegen, weil das so ist, ist das eben eine Abweichung und ist das eben nicht Informationsübermittlung und nicht Wissensübermittlung, sondern Lüge, Vorspiegelung falscher Tatsachen, Unaufrichtigkeit und so weiter. Ja? So verwendet man es dann als Tool sozusagen über den Gegensatz. Nicht? Aber man versucht, solange es geht, alles auf das zu beziehen. Eine wichtige philosophische, erkenntnistheoretische Frage, wissen Sie ja alle, dass das die Frage schlechthin so quasi in der Erkenntnistheorie ist, reicht diese Situation, die er da herausgegriffen hat, nämlich der Übermittlung von Wissen aufgrund eines Beobachtungsvorteils, kann die prinzipiell ausreichen, in jedem Fall von Wissen oder für jeden Fall von Wissen oder Erkenntnis eine solche Erklärungsfunktion zu übernehmen, also eine zentrale, also auch für sehr komplexe Dinge. Ne? Das ist die große Frage. Also das ist die Frage, natürlich hat der Kollege recht, der da irgendwie dazwischen einmal gefragt hat, handelt es sich hier um empirische, das ist eben die Frage des Empirismus. Ne? Ist Empirismus schon alles, letztlich alles, was wir überhaupt richtigerweise zu sagen haben? Empirismus heißt nicht, dass man sagt, jede Art von Wissen, die einer hat, muss ja aus einer genau auf diesen, genau diesem Wissen zugeordneten Beobachtungssituation gezogen haben. Das heißt nicht Empirismus. Oder da kommt man nicht sehr weit, wenn man sagt, jedes, alles Ding, was als ein Wissen beansprucht werden kann, zu dem muss man nachweisen können, dass es genau sozusagen eine komplementäre Situation in der Welt gibt, von der man durch Wahrnehmung Kenntnis erlangt hat und die erklärt jetzt dieses Wissen. Das wäre Blödsinn. Aber dass man sagt, alles, was als Wissen und Erkenntnis vorgelegt werden kann, muss auf eventuell sehr indirekten Wegen auf solche Situationen bezogen werden können. Ne? Also, okay, das ist eine Frage, die da im Hintergrund immer steht. Aber wir waren jetzt bei diesem Punkt, Missinformation als zentrale Ausrichtung oder zentrale Intention bei der Unaufrichtigkeit, und zwar Missinformation über eine Tatsache oder Missinformation über meine Meinung bezüglich irgendeiner Tatsache oder beides zugleich, natürlich. In diesem Punkt sagt er dann etwas, was eine Einschränkung seiner generellen Ausrichtung an dieser asymmetrischen Beobachtungssituation ist, nämlich, dass die Unaufrichtigkeit an das Ziel der Missinformation noch viel stärker gebunden ist als die Aufrichtigkeit an das Ziel der Information. Also Aufrichtigkeit, also das ist genau der Punkt, wo er sozusagen die Gültigkeit dieses Paradigmas ja ein bisschen einschränkt. Und sagt, auch in Situationen, wo es gar nicht um Informationsübermittlung geht, kann Aufrichtigkeit eine Rolle spielen. Und das ist ja etwas, was wir intuitiv gutheißen. Also intuitiv heißt ja ohne Nachdenken gutheißen, dass es sozusagen Aufrichtigkeit, um Aufrichtigkeit auch gehen kann in verschiedenen Situationen, wo Information keine Rolle spielt oder wo nicht klar ist, welche Art von Information sozusagen die passende wäre. Ne? Also das wäre in dem einen Fall die Selbsterforschung oder die Explikation eigener Motive gegenüber anderen. Und dann dieser andere Fall, den ich kurz angesprochen habe, wo es eben darum geht, einer anderen Person gegenüber sozusagen Sachverhalte zu kommunizieren, die auch für die andere Person völlig offen liegen. Also hauptsächlich das ist etwas, was in philosophischen Diskussionen oft stattfindet. Und Und was zum Beispiel auch beim Erlernen einer Sprache, nicht, eine große Rolle spielt. Also wo etwas, was dem Lernenden völlig offen da liegt, sozusagen gesagt oder interpretiert oder mitgeteilt wird, nichts, damit er etwas über die Welt erfährt, was er oder sie noch nicht wusste, sondern damit er oder sie eine bestimmte Art und Weise diese Welt wahrzunehmen oder zu beschreiben lernt. Na? Also das wäre so ein Fall, wo man sagen könnte, wenn man sich sehr anstrengt, kann man da doch noch eine Informationsschiene isolieren, aber das ist dann eine andere Art von Information, auf einer höheren Stufe, nicht sozusagen. Man kann aber darüber streiten, ob das Lernen einer Sprache ein Fall ist, wo man Informationen über diese Sprache aufnimmt oder ob man das Erlernen einer Sprache nicht anders beschreiben müsste als einen Vorgang sozusagen der Eingewöhnung in etwas, eher als einen Vorgang der Einübung in etwas, als einen Vorgang der Aufnahme und Verarbeitung von Informationen über etwas. Aufrichtigkeit, also aber Unaufrichtigkeit ist immer, sagt er, Unaufrichtigkeit ist an die Absicht der Missinformation gebunden. Aufrichtigkeit muss nicht unbedingt mit Information zu tun, aber Unaufrichtigkeit hat auf jeden Fall was mit Missinformation zu tun. Und auch Aufrichtigkeit ist hauptsächlich für ihn sozusagen in Situationen zu erklären, wo es seine Informationsgefälle gibt. Aufrichtigkeit hat aber auch wesentlich etwas mit der Einstellung gegenüber den eigenen Meinungen und Annahmen zu tun. Weil eine als falsch erkannte Meinung nicht aufrechterhalten werden kann, gibt es eine essentielle Verbindung zwischen Aufrichtigkeit und Wahrheit. Dieser eine Punkt, da gibt es noch was ganz interessant ist, dieser eine Punkt, dass Meinungen nicht rein willentlich geändert werden können, hat auch etwas zu tun mit seiner vorsichtigen Einschätzung eines Verhältnisses, das manchmal sehr, sehr stark betont wird, positiv betont wird, nämlich des Verhältnisses von Behaupten und Versprechen. Das ist ein Thema, das eine ganz, ganz große Bedeutung in der Philosophie Nietzsches hat. Das Versprechen. Williams geht auf das nicht ein. Also ich rede dann jetzt gleich was über die Sachen, die er über Nietzsche sagt, aber an diesem einen Punkt sagt er zwar selber was, nimmt aber nicht Stellung zu der Auffassung von Nietzsche über das Versprechen. Von Nietzsche gibt es ja diesen Spruch, dass das ist, was den Menschen als Menschen am stärksten kennzeichnet, dass das Tier ist oder das Wesen ist, das fähig ist, etwas zu versprechen. Worum es offensichtlich bei beiden geht, ne, also was sozusagen der Begriff ist, der das Versprechen und das Behaupten miteinander verbindet, ist der Begriff des Vertrauens. Ne? Der Sinn eines Versprechens, der Sinn, ein Versprechen abzugeben, liegt nach seiner Interpretation darin, also wir unterscheiden mit der Sprecherin und Hörerin, ne? Also Sprecherin gibt der Hörerin ein Versprechen. Dann besteht der Sinn dieses Versprechens darin, dass die Hörerin die Versicherung hat, dass wenn die Sprecherin unterwegs in der Zwischenzeit sozusagen nur selber ihre Einstellung zu dem ändert, was sie verspricht, dass eben kein Grund ist, dass sie es nicht tut. Also ein Versprechen ist sozusagen eine Versicherung, die der Hörer nimmt gegen die willkürliche Einstellungsänderung der Sprecherin. Ist klar, ne? Also, wenn ich Ihnen etwas verspreche und es treten dann gewisse Umstände ein, die verhindern, dass ich das Versprochene einlöse.
Dass die Prüfung mündlich ist.
Wenn jemand kommt, ich sage Ihnen, wir machen eine mündliche Prüfung,
genau.
Und dann kommt ein UKAS von der Studienpräsis oder so, oder es gibt eine neue Festlegung, die sagt, für eine Lehrveranstaltung mit mehr als 12 Hörern darf man keine mündlichen Prüfungen machen. Dann können Sie mir keinen Vorwurf machen. Ja? Dagegen gibt es auch keine Versicherung. Aber wenn ich Ihnen verspreche, wir machen eine mündliche Prüfung und nächste Woche komme ich und sage, wir könnten schon eine, aber ich will einfach nicht mehr lernen. Ich will eine schriftliche Prüfung machen. Dann können Sie sagen, wir entziehen Ihnen jetzt, sagen wir mal, 15% des Verbrauchs, das wir bisher in Sie gesetzt haben, weil Sie Ihr Versprechen nicht gehalten haben. Dann habe ich gegen etwas verstoßen, was man sozusagen die Grammatik oder die Logik des Versprechens nennen könnte. Also das Versprechen ist eine Versicherung, dass ich das und das tun werde, und zwar auch dann, wenn ich einfach nur meine Einstellung zu der Sache willkürlich geändert haben sollte. So eine Versicherung ist das. Insofern, also der berühmteste, sozusagen in der Zeit nahe zu uns gelebt habende Philosoph, der über Versprechen was geschrieben hat, war John Langshaw Austin, also dieser, der berühmt ist für dieses Buch Speech Act, Sprechakte, der hat über das Versprechen sehr interessante Sachen geschrieben. Bei einer Behauptung ist das nicht so, und zwar genau aus dem Grund, weil ich für eine Änderung meiner Meinung in dem Sinn nicht verantwortlich sein kann, wie, weil ich meine Meinungen, eben dagegen kann ich sie nicht versichern, weil ich, es hat keinen Sinn, sie dagegen zu versichern, weil ich eben eine Meinung, die sich als falsch herausgestellt, einfach nicht mehr habe und dagegen in einem gewissen Sinn nichts machen kann. Ja? Also entfällt sozusagen der eigentliche, der Inhalt oder der Witz sozusagen, der beim der Versicherung, die das Versprechen ist, entfällt sozusagen beim Behaupten. But beliefs, just because they do aim at the truth or are subject to a norm of truth, cannot intelligibly be changed at will. So if I have genuinely expressed my belief, there is no question of my simply changing my mind. Ja, ich kann jetzt sozusagen, das ist jetzt nicht mehr meine Meinung, oder das ist meine, etwas anderes ist meine Meinung, sozusagen aus einem willkürlichen Entschluss heraus, so wie ich das bei, was weiß ich, zum Beispiel den Entschluss, nächstes Mal jedem von Ihnen eine Schokolade mitzubringen oder sowas tun kann, habe ich schon getan. Also ein Versprechen ist eine Absicherung gegen eine Änderung meiner Einstellung hinsichtlich einer Erwartung, eines Auftrags, einer Verpflichtung. Natürlich nicht gegen andere dazwischen tretende Hindernisse, aber dagegen, dass ich meine Einstellung zu der Sache ändere. Mit dem Versprechen, wenn ich das Versprechen gemacht habe, muss ich, obwohl ich meine Einstellung zur Sache geändert habe, trotzdem tun, was ich Ihnen gesagt habe. Aber eine Meinung kann man nicht aus reiner Willkür haben oder nicht haben oder ändern. Und deswegen, gerade deswegen, ist eben dieser Unterschied zwischen wahren und falschen Meinungen für die Frage der Aufrichtigkeit so bedeutungsvoll. Weil ich auch falsche Meinungen haben kann, ist es entscheidend, diejenigen, die ich als solche erkannt habe, nicht zu behaupten. Ne? Jetzt könnten natürlich zum Beispiel an diesem Punkt diese Leute, die ja da am Anfang als die Verweigerer, glaube ich, haben wir gesagt, Denier, ja, bezeichnet hat, könnten diese Leute sagen, ich leugne aber gerade, dass es einen Unterschied zwischen wahren und falschen Meinungen gibt, weil ich ja überhaupt leugne, dass es einen Unterschied zwischen wahren und falschen gibt, weil ich den Begriff der Wahrheit nicht akzeptiere und also daher auch einen Unterschied nicht. So ein Leugner würde dann sagen, nein, diesen Unterschied akzeptiere ich nicht. Es gibt einfach nur die Meinungen, die ich habe, und basta und halt die anderen, die ich nicht habe. Und Aufrichtigkeit besteht darin, nur die, die ich habe, auch zum Ausdruck zu bringen. Und eben nicht, was zum Ausdruck zu bringen, was ich nicht als Meinung habe. Und da würde Williams darauf sagen, und wie machst du den Unterschied zwischen den Meinungen, die du hast, und denen, die du nicht hast? Denn offenbar sind dir ja auch die präsent, die du nicht hast. Also musst du doch irgendwie diesen Unterschied selber gemacht haben, zwischen den Meinungen, die du hast, und den Meinungen, die du nicht hast. Und wenn der andere dann sagen sollte, ich mache keinen Unterschied, denn die Meinungen, die ich nicht habe, die habe ich ja nicht, dann würde William sagen, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, der, man kann dann an diesem Punkt auch noch weiter diskutieren, aber dann könnte man aus seiner Perspektive sagen, aha, aber was meinst du denn dann mit Aufrichtigkeit? Meinst du mit Aufrichtigkeit einfach, dass du mehr redest als alle anderen? Also wenn, ist dann die Aufrichtigkeit einfach, dass du ununterbrochen redest und alles sagst? Wenn er sagt, die, was man bezeichnet als die Meinungen, die er nicht hat, die drückt er auch nicht aus. Und wenn er dann sagt, die kommen für ihn sozusagen gar nicht in den Horizont, er muss gar nicht unterscheiden zwischen denen, die er hat und die er nicht hat. Die tauchen sozusagen gar nicht auf. Wenn er das sagt, solange er zugibt, dass sie auftauchen, hat er das Problem, dass er muss, wie unterscheiden er zwischen denen, ja? Die hat und denen, die er nicht hat. Und Williams würde immer sagen, da hilft er letztlich nur irgendein Begriff der Wahrheit. Wenn er aber sagt, nein, damit, dass ich eine Meinung nicht habe oder so und so viele Meinungen nicht habe, meine ich nicht, dass ich die sozusagen bezeichnen kann als die, die ich nicht habe, sondern damit meine ich, die tauchen gar nicht auf. Die sind einfach inexistent, die werden auch nie existent. So was ist mir noch nie passiert.
Aber woher weiß es dann, dass es sie gibt? Wenn sie nicht auftauchen.
Okay, aber wir sind Kulanter, ne? Sozusagen. Wir sind, du redest davon was, das kenne ich nicht, sagt er. Meinungen, die ich nicht habe. Und dann würde der aber sagen, was meinst du dann mit Aufrichtigkeit? Welchen Unterschied meinst du mit aufrichtig, unaufrichtig, wenn sowieso das, was mögliche Unaufrichtigkeit wäre, für dich gar nicht existiert? Und dann kommt der Punkt, wo man sagt, wahrscheinlich meinst du damit, dass du einfach alles sagst. Du machst den Mund auf und nie wieder zu. Und erzählst allen alles. Das ist natürlich dann, das wird dann in diesen Diskussionen, ja, kommt, tönt das manchmal so im Hintergrund an und diesen Relativisten oder diesen Deniern wird ja dann oft vorgeworfen, dass sie einfach gar nichts anderes sind als Quasselköpfe. Quatsch dann, ne, sozusagen. Die einfach alles sagen, ne, was ihnen so durch den Kopf zischt oder aus der Feder rinnt, oder aus der Tastatur, womit die Tastatur klappert oder so. Okay, also das war nur so auf diese allgemeinere Ebene geschoben. Aber es ist ein ernstes Problem. Es ist einer der Punkte, wir kommen dann noch auf einen anderen, wo man sieht, wie diese Sache mit der Wahrheit, mit der Sache der Aufrichtigkeit zu tun hat. Also dass jemand, der sozusagen nur für den Aufrichtigkeits-Unaufrichtigkeitsunterschied ist, und sagt, Wahrheit ist dafür unerheblich, eben Schwierigkeiten dieser Art gebracht werden kann. Unangesehen der Frage, wie man es macht, dass man eine Meinung ausdrückt, die man nicht hat, damit die Unaufrichtigkeit bis jetzt von einem begrenzten Paradigma her betrachtet, ich behaupte, etwas, was gar nicht meine Meinung ist, weil ich es als falsch erkannt hatte. Und dieses Paradigma, für unaufrichtig etwas behaupten, was gar nicht die eigene Meinung ist, weil es schon als falsch erkannt ist, das könnte man auch ein bisschen, da könnte man den Begriff ein bisschen einengen und sagen, das ist das zentrale Paradigma der Lüge. Ne? Man könnte auch noch, das ist deswegen interessant, weil es eben auch sozusagen Typen des unaufrichtigen Verhaltens gibt und Unaufrichtigkeit, die man nicht in seinem strengen oder direkten Sinn als Lüge bezeichnen würde. Wir beschäftigen uns jetzt nicht damit, was eine Lüge ist. Das ist ein eigenes, schwieriges Problem. Aber es spricht schon sehr viel dafür, dass Lügen nicht alles abdecken, was Unaufrichtigkeit ist. Also ein Beispiel, sehr wichtiger Punkt auch, dass es einem das klar ist, dass es sowas gibt. Ein Kollege, ich treffe einen Kollegen am Gang, ne, der, wir haben da so ein kleines Zimmer, das ist mit einem Regal vollgestellt und das sind so Fächer und da steht der Name von allen Mitarbeitern drauf und da hat man seine Post drin, also ein eigenes Zimmer mit so einem Post, mit Postfächern. Ne? Und sag mal, ich treffe einen Kollegen, der kommt da gerade raus aus dem Zimmer und sagt, servus und so, übrigens, gell, weißt du, jemand hat meine Post aufgemacht. Und jetzt nehmen wir an, dass der Fall ist, dass er das war. Na? Also ich komme dann rein und sehe, dass meine Post aufgemacht ist und der hat die Post aufgemacht. Zusatzinformation von der Videokamera. Dann war es so, dass der ja nichts Falsches gesagt hat. Nicht? Also insofern stimmt das schon jetzt nicht mehr mit dem Paradigma der Lüge überein. Der hat etwas gesagt, was völlig okay ist. Jemand hat meine Post aufgemacht. Und er hat auch nicht etwas gesagt, das nicht seine Meinung wäre, weil er ist der Meinung. Und zwar sogar sehr begründet, dass jemand meine Post aufgemacht hat. Aber wir halten das für einen klaren Fall der Unaufrichtigkeit. Ne? Also wir gehen jetzt auf, da gibt es, da sehen Sie sofort, da tut sich ein sehr weites, sehr, sehr interessantes Feld natürlich auf. Was hier sozusagen generell gesagt werden kann, was da eine Rolle spielt, nicht nur der Inhalt der Äußerung, sondern auch die pragmatische Dimension der Äußerung spielt eine ganz entscheidende Rolle. Das heißt, von wem, in welcher Situation, in welcher konkreten Situation die Äußerung gemacht wird, kann eine entscheidende Bedeutung dafür haben, ob es sich um eine aufrichtige oder um eine unaufrichtige Äußerung handelt. Also eben die Schlüsse, die man daraus zieht, wann, unter welchen Umständen, im Angesicht welcher Ereignisse oder so und von wem dieses oder jenes gesagt wird. Hier ist es eben, von wem es gesagt wird. Ne? Seine Zusammenfassung oder eine gewisse Art von Zusammenfassung, die er da gibt, ist halt, dass er meint, was uns wichtig ist, ist, dass die Menschen eine Disposition of Sincerity haben, also eine Einstellung, eine positive Einstellung zur Aufrichtigkeit, die eben darauf konzentriert ist, sozusagen verlässliche und Vertrauensbeziehungen zu anderen sozusagen verlässlich zu gestalten und zu entwickeln und auszubauen. Und das schließt mit ein, dass uns natürlich auch klar ist, dass in unseren Beziehungen zu anderen sozusagen Vertrauen, je nach der Art des Kontexts, Verschiedenes bedeuten kann. Also wie zum Beispiel eben ein bisschen eine andere Rolle spielt in Kontexten, wo Versprechungen gemacht werden, als in Kontexten, wo Behauptungen gemacht werden. Natürlich schließen Behauptungen auch ein bisschen so etwas Ähnliches ein wie ein Versprechen. Ich gehe mit einer Behauptung eine Verpflichtung ein, kann man sagen. Ne? Ihnen gegenüber und mit einem Versprechen gibt man auch eine Verpflichtung ein. Aber es sind Verpflichtungen verschiedener Typs und Art von Vertrauen, die sie bilden, wenn ihnen etwas versprochen wird, ist ein bisschen eine andere als das Vertrauen, das sie bilden oder worauf dass sie Anspruch haben, wenn ich eine Behauptung aufstelle. Ich sage Ihnen nicht viel jetzt zu dem anderen großen Begriff, also zu dieser anderen Tugend der Accuracy. Ein wichtiger Punkt, den wir jetzt noch weit, ich hebe nur einen Punkt heraus, der mir auch hilft, sozusagen weiterzukommen. Eine gute Möglichkeit, eine Verbindung herzustellen zwischen der Tugend der Aufrichtigkeit und der Tugend der Genauigkeit, ist das Szenario der möglichen Selbsttäuschung. Und das hat, wenn wir über Selbstdarstellung nachdenken, dann haben wir sozusagen die Tendenz, eine Persönlichkeitsspaltung, zumindest analytisch, nicht? Sozusagen, wenn wir über Selbstdarstellung nachdenken, haben wir die Tendenz, uns in zwei Akteure zerlegt zu denken, eben einer, der der Täuschende ist und einer, der der Getäuschte ist. Und dann können wir noch einmal zurückgehen auf eine soziale Situation, und in der sozialen Situation müssen wir uns aber bewusst machen, das habe ich Ihnen letztes Mal schon angedeutet, diesen Gedanken, dass eben, wie gehen wir denn um, wenn wir erkannt haben, dass jemand uns täuscht oder uns notorisch täuscht. Wie gehen wir sozusagen auch generell mit dem Problem der Täuschung um? Und da sagt Williams, ist eben das ganz, ganz Wichtige, mit Täuschung um geht man eben, mit dem Problem der Täuschung kann man eben nicht nur so umgehen, dass wir sagen, die gehören bestraft oder die gehören umerzogen, sondern der primäre Weg, wie man mit dem Phänomen der Täuschung umgeht, oder der wichtigere ist eigentlich der, dass man sagt, na, schauen wir lieber, dass wir uns selber so gut informieren, dass wir nicht reingeklickt werden oder reingeklickt werden können. Und wenn wir das umlegen, jetzt wieder zurücklegen auf den Fall der Selbsttäuschung, dann ergibt sich daraus sozusagen, also wenn ich nicht getäuscht werden will, für mich selber so etwas wie ein Imperativ, sozusagen mich über die tatsächlichen Umstände, die für meine Entscheidungen und meine Lebenseinstellungen relevant sind, auch wirklich akkurat, genau, so genau wie möglich zu informieren. Und was er sagt, letztlich ist einfach dann so eine Art, er schlägt so eine Art von Formel vor, ein Imperativ, alles zu tun, das ist sozusagen diese Tugend der Accuracy, ein Imperativ, alles zu tun, um sich selbst in eine Position zu bringen, in der man, wenn der Sachverhalt P besteht, die Meinung haben wird, dass er besteht, und in der man, wenn der Sachverhalt nicht besteht, die Meinung haben wird, dass er nicht besteht. Oder eben, was dasselbe ist, nicht die Meinung haben wird, dass er besteht, weil man ja eine falsche Meinung nicht haben kann. Also er ist der Auffassung, das ist sozusagen der Punkt, das ist ja wirklich nur ganz generell, seine Auffassung könnte man bezeichnen als die, dass Wahrheitsfindung essentiell etwas mit der Bildung der richtigen Meinung zu tun hat. Ja? Also diese Tugend der Accuracy hat etwas mit Strategien der Bildung der richtigen Meinung zu tun, dass es da sozusagen eine Verpflichtung dafür gibt. Also nur, dass wir nur ganz generell, dass Sie sehen, dass er auch, wo er über diese Tugend der Accuracy spricht, in diesem Rahmen bleibt. Meinung, Behauptung, Sachverhalt, der auch für sein Verständnis der Aufrichtigkeit maßgeblich war. Ich mache jetzt Schluss mit diesen Andeutungen. Das Buch ist sehr, sehr viel reicher, und ich habe jetzt das alles weggelassen, was vor allem dann in der zweiten Hälfte oder im letzten Drittel des Buches eine große Rolle spielt, die Zusammenhänge zwischen diesem Begriff Wahrheit, Aufrichtigkeit auf der einen Seite und der Idee und der politischen Philosophie, der Idee einer liberalen Demokratie und diese ganzen die große Explosive oder ja, Kraft sozusagen, die diese Probleme haben, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Verhältnis von politischer Kultur, Medienkultur und solche Sachen. Also da ist das Buch wirklich sehr, sehr interessant zu lesen, und wie gesagt, über diesen einen Zusammenhang, da habe ich auch in meinem Buch eben im ersten Kapitel über diese Wahrheit, Publizität, Politik und Recht was geschrieben. Ich möchte jetzt noch etwas sagen im Nachhinein, weil ich Ihnen das versprochen habe, über seine Methode, über diese Methode der Genealogie. Da geht es um etwas Komplexeres, als man auf den ersten Blick meint. Nämlich, wenn man bloß den einen Aspekt ins Auge fasst, dass er seine Theorie über den Zusammenhang von Wahrheit und Wahrhaftigkeit in der Form einer Erzählung darstellt, in der gezeigt wird, dass gewisse grundlegende Einstellungen, wie die Aufrichtigkeit, mit einer gewissen Notwendigkeit in einer menschlichen Gesellschaft entwickelt werden, die überhaupt einen kulturellen Zustand erhalten möchte. In der also, wenn man das so sieht, die überhaupt einen kulturellen Zustand erhalten möchte, in der also gewisse noch grundlegendere Bedürfnisse oder Gegebenheiten vorausgesetzt werden. Eben zum Beispiel das Überleben der Gattung auf kulturellem Niveau. Also, man beschreibt einen Grundzustand, den kann man so nennen, er tut das auch, wenn man sagt Naturzustand, einen Grundzustand, und zeigt dann Schritt für Schritt von diesem beschriebenen Grundzustand, dass der nur aufrechterhalten werden kann, oder unter Umständen, dass er nur weiterentwickelt werden kann, wenn die Gruppe gewisse zusätzliche Kompetenzen in der Beschreibung nicht explizit enthalten waren, auch hat oder entwickelt. Das ist sozusagen die Denkstrategie bei so einer Ideologie. So eine Art von Erzählung nennt man Genealogie, ne? Oder kann man Genealogie nennen, er nennt sowas Genealogie. Man beschreibt einen Grundzustand, was ist eine menschliche Gesellschaft, das haben wir am Anfang gesagt, das ist eine Gruppe, die haben eine gemeinsame Sprache, die kommunizieren miteinander, die sind lokal miteinander verbunden, haben gemeinsame Interessen und so. So, das nehmen wir an. Und dann sagen wir, das alles könnten sie gar nicht, wenn sie nicht auch noch das und das. Ne? Und so beschreibt man dann, oder so kann man dann dafür argumentieren, dass diese und jene Kompetenz eine notwendige Kompetenz ist. Relativ auf so einen Grund- oder Ausgangszustand. Das heißt, diese Art von Erzählungen hat etwas, jetzt im ganz alltagssprachlichen Sinn das Wort verwendet, hat etwas Funktionalistisches. Ne? Wenn das und das möglich sein soll, dann müssen die auch diese Kompetenz haben. Hätten sie die nicht, verlieren sie. Ne? Fallen sie unter diese Ausgangsposition zurück, fallen sie zurück in die Barbarei oder verschiedene Probleme sind mit dieser Methode verbunden, immer verbunden, zum Beispiel diejenigen, die sich ergeben im Zusammenhang mit dem Begriff der Nützlichkeit. Nützlichkeit ist ein schwammiger und gefährlicher Begriff. Nützlich wozu? Ne? Das ist immer eine Frage des Niveaus, auf dem ich die Nützlichkeit ansehe. Also für alle diese Theorien ist das immer ein Grundproblem. Ne? Es ist ein Unterschied, ob ich die Nützlichkeit von Nützlichkeit spreche, als etwas im Hinblick auf etwas, was im Anfang der Geschichte gefehlt hat. Also das, was in dieser Beschreibung gefehlt hat und wovon ich dann zeige, dass es gebraucht wird, damit dieser Zustand erhalten werden kann. Dann kann ich sagen, das, was da gefehlt hat und wovon ich zeige, dass man es braucht, das ist etwas Nützliche in Bezug auf diesen Ausgangszustand. Was also von der Erstbeschreibung her notwendig ist. Also ganz radikale philosophische Theorien, die mit diesem Muster argumentieren, sind diese anthropologischen Mängelwesen-Theorien, die, weiß ich, in der deutschen philosophischen Tradition bei Herder aufgekommen sind. Nicht? Also der Mensch ist ein Wesen, das von Natur aus sehr viel mangelhafter ausgestattet ist als alle anderen Tiere, ja, das so schlecht ausgestattet ist, dass es als bloß natürliches Wesen überhaupt nicht überleben könnte. Kommt viel zu früh auf die Welt, hat eine viel zu lange Aufzuchtperiode, die natürlich dann extrem gefährlich ist, nicht im Unterschied zu einer Kuh, die kommt auf die Welt und zwei Stunden später steht es da und sagt, hu, ne? Fängt sozusagen in der Welt der Kuh schon zu lesen und zu schreiben an. Bei uns dauert das ewig. Ne? Und es braucht eine unglaubliche kulturelle Konstruktion, um sozusagen die Gattung überhaupt reproduzieren zu können. Und da kann man sagen, ist eben sozusagen das, was fehlt oder was man braucht, was erklärt werden kann funktional, das ist eben wirklich auf das radikalste Fehlende überhaupt, nicht Überleben als Gattung wäre gefährdet, wenn nicht. Nicht? So laufen solche Erklärungen. Oder ob ich, der große Unterschied bei der Nützlichkeit, oder ob ich mit einkalkuliere, dass die Entwicklung von solchen Kompetenzen, die auf der ersten Stufe nützlich sind, auch selber wieder neue Bedürfnisse erzeugt, auf die hin jetzt etwas Höherstufiges als nützlich betrachtet werden kann. Das ist ganz klar, dass das ein Grundproblem ist, mit dem alle diese Theorien sehr, sehr stark zu tun haben. Das ist Stufenproblem. Ne? Man hat den Ausgangspunkt und da kann man erklären, worin Nützlichkeit, Funktionalität besteht. Das ist der Zustand, der Naturzustand der Menschheit und so weiter. Und da muss es das auch noch geben. Das Problem tritt eben dann auf, wenn man sagt, wenn es diese Kompetenz gibt, dann müssen wir uns mit dem Fall herumschlagen, dass das Haben dieser Kompetenz dazu führt, dass neue Bedürfnisse, neue Mängel entstehen, aber auf einer höheren Stufe und neue Güter und noch weitere Kompetenzen sozusagen jetzt auch als nützlich erscheinen können. Wie unterscheiden wir in dem Begriff der Nützlichkeit, oder müssen wir das oder müssen wir das nicht, solche Stufen? Man könnte dann sagen, das sind dann relative Funktionalitäten, die auf solchen höheren Stufen bestehen. Was nicht sagt, womit ich nicht sagen will, dass es sowas gibt wie eine absolute Funktionalität, sondern nur auf diesen Unterschied zwischen so einer Erststufe, die so eine Theorie annimmt, und weiteren Entwicklungen hinweisen. Also ein typischer Fall, also sozusagen der Autor schlechthin, an dem man diese Probleme in unserer modernen Philosophie sozusagen studiert, ist Jean-Jacques Rousseau natürlich. Ne? Ein anderes Problem für solche Theorien, also zusätzlich zu diesem mit der Nützlichkeit, ein anderes Problem ist das Problem der Reduktion oder des Reduktionismus. Nicht? Man hört eben manchmal, dass solche funktional-genealogische Erklärungen dann natürlich auch immer reduktiv sind oder reduktionistisch sind, in dem Sinn, oder sagen wir im Sinne eines Beispiels, was ist Liebe? Ne? Was ist Liebe? Und da kommt so eine Erklärung, die sagt, Liebe ist nichts als ein soziales Verhaltensmuster, das die Menschen erfunden und tradiert haben, damit sie sich nicht gegenseitig totschlagen und auffressen. Egal, was die Menschen sich unter Liebe vorstellen, welche Emotionen, welche Begriffe und Vorstellungen sie damit verbinden. Das alles sagt nichts darüber aus, was Liebe ist, sondern nur die Nützlichkeit für die Aufrechterhaltung der Gesellschaft als solcher, für die Lösung dieses Problems, dass die Gefahr besteht, dass wir uns alle gegenseitig totschlagen und auffressen. Und das wird dem Funktionalisten oder dem funktionalistischen Genealogietreiber eben dann unterstellt oder vorgeworfen, dass er der Auffassung wäre, jedes soziale Verhaltensmuster, das diesen Zweck erfüllt, kann man dann mit gleichem Recht Liebe nennen. Ne? Und das wäre dann auch, ne? Das ist der Vorwurf des Reduktionismus. Der Reduktionist der ist, der, was der Inhalt eines Begriffs ist, sozusagen völlig ausblendend und beziehungsweise völlig ersetzt durch das, welche funktionale Leistung das durch diesen Begriff bezeichnete Verhalten tatsächlich erbringt. Na? Also es ist nur von der Funktion und nicht eben von anderen Inhalten, die auf welche Weise auch immer mit diesem Begriff sonst noch assoziiert werden. Also sei es jetzt als Vorstellungen, die man damit verbindet oder Emotionen oder sowas. So, nur die Nützlichkeit. Das ist etwas, wogegen er sich sehr verwahrt. Also gegen den Reduktionismus. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen da jetzt eine Stelle vorlese, vorlesen werde, ob unter denen, die man da, die da noch hat, eine ist, die ein bisschen was zum Funktionalismus als solchen und zu diesem Nützlichkeitsproblem sagt, aber gegen den Reduktionismus verwahrt. Also seine Einstellung ist die, eine genealogische Erklärung, eine Genealogie der Wahrheit zum Beispiel, muss nicht eine Reduktion von Wahrheit auf irgendwas anderes bringen. Ja? Also Funktionalismus und Reduktion müssen nicht das Gleiche sein. Was wir jetzt gesehen haben, sind Argumente, die gehen in die Richtung, aber die haben wir ja auch schon so präsentiert, dass sie ein bisschen verdächtig ausschauen. Aber natürlich können solche Erzählungen Erkenntnisse bringen, solche funktionalistische Erzählungen, und können das auch dann, wenn sie fiktiv sind. Also ein Beispiel, das er bringt, ist mit Beziehung auf David Hume. Imaginary Genealogies, also imaginäre Genealogien. In einer gewissen Weise könnte man sagen, ist ja so, wie ich es erklärt habe, dass das Imaginär ist eine wichtige Pointe an der Sache. Ne? Ich habe es ja gerade mal gesagt, man stellt sich einen Zustand vor und sagt, man beschreibt den und sagt, und den können Sie nur aufrechterhalten, wenn Sie auch noch das und das haben an Kompetenzen. Ne? Und damit hat man dann erklärt, in Bezug auf etwas noch Grundlegenderes, was diese Kompetenz eigentlich ist, von der man redet, oder was der Witz dieses Begriffs ist, über den man spricht, wie zum Beispiel hier die Wahrheit. Wenn Sie das durchdenken, sehen Sie, da liegt schon drinnen, dass so eine Geschichte immer in einer gewissen Weise imaginär sein wird. Vor allem wird sie immer genau dann eine imaginäre Geschichte sein, wenn sie wahr ist. Weil wenn sie wahr ist, wird es so sein, dass es den Zustand, so wie man ihn ursprünglich imaginiert hat, nie gegeben hat. Weil dann hätte er ihn nicht bestehen können. Ne? Also in einer gewissen Weise sind solche solche genealogische Erklärungen, die mit einem Begriff des Naturzustands operieren, die haben immer die Tendenz, imaginär zu sein. Verstehen Sie, warum? Ne? Weil, wenn es stimmt, dass ohne das nicht geht, dann war die ursprüngliche Erklärung nur eine ausgedachte. Man kann es eben nie einen Zustand gegeben haben, in dem nicht. Dagegen kann man natürlich argumentieren. Sie haben eine Tendenz, imaginäre Geschichten zu sein. Dagegen kann man argumentieren, aber wenn man dagegen argumentiert, zum Beispiel in Bezug auf Konzepte von oder mit Konzepten von Entwicklung, kultureller Entwicklung oder biologischer Entwicklung und so weiter, dann ist ja sehr die Frage, ob das nicht Konzepte von Entwicklung sind, die man dagegen also in Stellung bringen kann, die dann eben keine genealogischen Geschichten in dem Sinn mehr sind, sondern das sind dann wahrscheinlich überhaupt keine Geschichten mehr, sondern wissenschaftliche Theorien der kulturellen Evolution oder so. Aber solche genealogische Geschichten haben eingebaut die Tendenz, imaginär zu sein. Daher gibt es auch bei Jean-Jacques Rousseau in dem zweiten Diskurs, also über den Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen, wo diese die einprägsamsten Passagen sind über diese Naturzustandsgedanken, gibt es eben diese Feststellung, die für viele Interpreten so frappant ist, aber das ist vollkommen in Ordnung. Man sagt, was ich euch hier erzählen werde, ist alles vollkommen wahr. Ich werde hier nichts sagen als die Wahrheit. Ja? Und meine Geschichte ist von A bis Z eine Fantasie. Ja? Also das muss man verstehen, wie das zusammengehört. Ne? Dass es die Wahrheit ist, obwohl es sozusagen eine Imaginations- oder Fantasieleistung ist, eben sich einen Zustand vorzustellen, in das, von dem man dann zeigen wird, dass es unbedingt notwendig ist, nicht vorhanden war. Ne? Allerdings gibt es da einen gewissen Unterschied in der Ausrichtung, sozusagen in der Zielrichtung bei dieser Geschichte von Rousseau gegenüber dem, worüber wir hier sprechen. Also was er hier zitiert, ist ist David Hume über die Gerechtigkeit, ne, die künstliche Tugend der Gerechtigkeit bei David Hume. Also der Zustand, von dem Hume da ausgeht, bei seiner Deduktion sozusagen der Gerechtigkeit, also einer Tugend, ist einer, wo die Menschen eben nur eigennützige Interessen haben, und keinerlei Motiv oder Vorstellung von dem, was Gerechtigkeit ist oder Gerechtigkeit als Handlungsmotiv wäre und auch natürlich keiner Begriff von Eigentum. Und dann wird eben gezeigt, wie unter Annahme eines solchen Zustandes und von ein, zwei zusätzlichen Faktoren es notwendig ist, dass sie einen Begriff von Gerechtigkeit und von Eigentum und so weiter entwickeln. Das ist so ein Beispiel. Aber insgesamt sind das Vertragstheorien, das sind sozusagen das Hauptspielfeld, nicht? In der klassischen modernen Philosophie, die politischen und ethischen Vertragstheorien, in denen immer von genau... Ja?
Ich habe zwei Fragen. Sie haben gesagt, dass es Fantasie ist und Wahrheit. Kann man da die Poesie nennen, die alles imaginiert und Fantasie gebildet bringt? Aber wenn es eine gute Poesie ist, dann ist es immer noch die Wahrheit, die sie spricht.
Nein, das ist ein anderes Problem. Also hier reden wir, hier kann man nicht einfach so sagen Fantasie, sondern hier sprechen wir, würden wir ja von einer speziellen Art von disziplinierter Fantasie sprechen, die methodisch kontrolliert ist. Also jetzt, wenn man von der Poesie redet, dann ist eben in diesen Theorien sozusagen der Imagination oder der Fantasie in der frühen bis klassischen Neuzeit, gibt es da immer diesen Unterschied zwischen der dichterischen Einbildung und Fantasie und, also sagen wir, der Autor schlechthin, auf den man sich da beziehen kann, für diesen Unterschied zwischen einer dichterischen Fantasie, die sich alles Mögliche ausdenkt, und einer disziplinierten Fantasie, ist Leonardo da Vinci. Ne? Das ist sozusagen vor allem in seiner Identität als Erfinder, Ingenieur, Mathematiker, Geometer und so weiter, sozusagen Regeln für die Disziplinierung der Fantasie, die dann auch in der Malerei eine Rolle spielen können. Aber also insofern ist die Frage daneben. Die Frage trifft sozusagen ein anderes Ziel, aber damit beschäftigen wir uns nicht, ob nicht die Poesie sozusagen, egal wie, sozusagen undiszipliniert sie sein mag, trotzdem noch immer irgendwelche Art von Wahrheitsansprüchen stellen kann, die dann mehr mit sowas wie Wahrhaftigkeit, Authentizität oder so zu tun haben. Aber das ist ein Thema, das uns hier nicht wirklich interessiert im Moment.
Ja. Ja. Und Sie haben von dem gesprochen, der immer die Wahrheit sagt. Ja,
ja.
Ja, einer, der immer nur, der die falschen Wahrheiten erkennt. Ja,
ja, der sagt, dass er keine falschen Wahrheiten kennt. Ja. Und von dem sozusagen sein Gegner dann sagen würde, worin besteht dann eigentlich deine Aufrichtigkeit? Da bleibt ihm nichts anderes über, als dass er dann antwortet, nein, indem ich ihm alles sage. Also wie gesagt, er macht den Mund auf und nimmt mehr zu.
Ja. Und dann haben Sie von Geschichten geredet, zum Beispiel Evolutionsgeschichte, dass was anderes ist. Das ist dann wissenschaftliche Theorie. Jetzt sagt aber Paul Feierabend, na, wir erzählen uns immer Geschichten.
Ja.
Das sind alles Geschichten, die wir uns erzählen.
Natürlich, ja, das ist ganz klar. Vielleicht kommen wir dann später irgendwann mal drauf, dass alles Geschichten sind. Das ist schon möglich. Aber hier ist einmal der wichtige Punkt der, dass man sagt, man kann... Das ist eine spezifische Frage gewesen. Dieses Problem, das sich für die Genealogien stellt, dass sie sowas an sich haben, dass sie einen Zustand versuchen, möglichst genau zu beschreiben, von dem sie dann selber im nächsten Schritt sagen werden, dass es denn nicht geben kann. Und daraus resultiert ja dieses Gemenge von Wahrheitsanspruch und Fantasieleistung. Ja, das ist so. Und natürlich, das sind philosophische Theorien. Philosophische Theorien, die eben die Unterstützung sozusagen so einer Narration in Anspruch nehmen, manchmal mehr, manchmal weniger bewusst und manchmal mehr, manchmal weniger kontrolliert. Und das grenzt ja auch an etwas Allgemeineres an, was man nennen könnte die Kultur des Gedankenexperiments. Nicht jedes Gedankenexperiment. Wenn man das einmal gesehen hat, könnte man sich die Frage stellen, wie kann man denn dann überhaupt Entwicklung erklären, wenn das so ist. Und da habe ich nichts anderes gesagt, als die Andeutung oder den Hinweis gegeben, dass es natürlich auch andere Möglichkeiten gibt, sich mit dem Begriff der Entwicklung auseinanderzusetzen und mit speziellen Fragestellungen, die Entwicklungsprobleme stellen, mit kultureller oder biologischer Entwicklung. Und die müssen nicht sozusagen sich selber in der Form von solchen Geschichten präsentieren. Noch eine andere Geschichte ist, wenn Leute wie Feierabend oder von mir aus auch Richard Rorty oder von gewissen Fraktionen, der von den Bernard Williams sogenannten Denier, dann sagen, alles, was unter dem Stichwort Evolution oder Entwicklung verkauft wird, sind einfach nur Geschichten. Alles, was unter dem Stichwort Geschichte verkauft wird, sind einfach nur Geschichten. Wir kommen auf das noch einmal jetzt. Das halte nicht mehr so recht aus, bin jetzt ordentlich ins Hintertreffen gekommen, aber wir kriegen das schon irgendwie hin in den nächsten ein, zwei Stunden. Der Wilhelm selber zitiert eine Stelle, lese ich Ihnen dann auch noch vor, von Nietzsche, wo die ungefähr in diese Richtung geht, dass das eben alles nur Geschichten sind. Was ich Ihnen jetzt erzählt habe, ist sozusagen die methodologische Seite dieser Genealogie. Ne? Also die harmlose Seite dieses Szenarios. Was ist das und das? Und dann sagt der andere, versuch dir mal vorzustellen, wie es wäre, wenn es das nicht gäbe. Ne? Der andere fragt, was ist das und das? Und sagt, pass auf, ich gebe da jetzt mal keine Definition, aber versuch dir mal vorzustellen, wie eine Situation wäre, in der das weg ist. Und dann rekonstruiere von diesem fiktiven Zustand aus, was man braucht, damit es eine haltbare Situation ist. Und das ist dann das und das. Ne? Ja, das sehen Sie alle diese Elemente, die da drinnen stecken. Der Funktionalismus, die mögliche Enttäuschung, dass das und das, worunter man sich so was Tolles vorgestellt hat, aber nichts anderes ist als Ermittlung, irgendwas zu erreichen, was man eigentlich vorher gar nicht für so wichtig gehalten hat, wo man erst im Nachhinein sieht, das kann man, das fehlt einem und so. Aber dieses ganze Instrumentarium, das könnte man sagen, genealogischen Denken, hat auch eine ganz andere Seite, die kritische Seite. Und wenn man es von der kritischen Seite her betrachtet, nicht die erklärende, sondern die kritische Seite, wenn man es von der her betrachtet, kann zum Vorteil werden, was bisher nur Problem gewesen ist. Zum Beispiel der Reduktionismus. Der Reduktionismus kann in einer kritischen Einstellung eben genau so funktionieren, dass man zeigt, dass ein Inhalt, den niemand jemals in Frage gestellt hat, doch entlarvt werden kann als eine reine Erfindung, die nur einer bestimmten Interessensgruppe nützt. Alle sagen, das und das ist ein hoher Wert, aber dieses Etwas gibt es eigentlich gar nichts, davon wird nur geredet, weil dadurch für eine bestimmte Gruppe ein Vorteil entsteht. Also das sind Sachen, die natürlich im Wirtschaftsleben und in der Politik und überall eine riesige Rolle spielen. Und wo es auch eine riesige Rolle spielt, dass es sowas gibt wie entlarvend reduktionistische, genealogische Kritik, die zeigt, was uns da alle einreden, was so wichtig ist, das gibt es eigentlich gar nicht. Dahinter steht eigentlich nur ein bestimmtes Interesse. Weißt du, zum Beispiel in den letzten 5 bis 10 Jahren diese riesigen Kampagnen, vor allem in den USA, aber in Europa gibt es auch ein bisschen der pharmazeutischen Industrie sozusagen neue sozusagen psychologisch-psychiatrische Krankheitsbilder zu definieren. Ja? Leiden unter Einsamkeit. Ich bin oft, haben Sie das auch, wovon der berühmte Schauspieler gesagt hat, dass es für ihn immer so ein Problem war, er traut sich nicht zurecht, unter Menschen zu gehen und hat Angst und so weiter. Und zugleich, wenn er eben nicht unter Menschen geht, fühlt er sich dann einsam und fühlt ein schweres Defizit. Das ist so, durch viele klinische Studien bestätigt man, dass viele Menschen haben, sie könnten das auch haben. Und es gibt ein Arzneimittel dagegen. Das gibt es wirklich. Ne? Also bisher in unserer ganzen Kulturgeschichte war es so, dass die Menschen geglaubt haben, naja, ihre Emotionen können eben schwanken und es kommt schon vor, dass sie in der Früh lustig aufwachen und dann laufen, dann gleich geht's wieder. Aber das hat eigentlich bisher, haben das die meisten Menschen verstanden. Und jetzt ist man imstande, etwas zu erkennen, was ein richtiges Krankheitsbild ist. Interessanterweise, genau zu dem Zeitpunkt, wo ein Medikament, das eigentlich schon gegen Durchfall gelernt hat, jetzt das zu heilen verspricht und wo Schauspieler aus Hollywood sagen, es hat ihnen sehr geholfen. Also da kann das ganz nützlich sein zu sagen, das gibt es eigentlich gar nicht. Das, was es in Wirklichkeit gibt, ist etwas ganz, ganz was anderes. Das sind Aktienkurse. Und sozusagen staatliche Förderungen, die in diese Industrie gehen. Das ist das, was es eigentlich, was steht hinter ihrer seltsamen Einsamkeit, hinter ihrer seltsamen Einsamkeit, steht sozusagen ein Geldgeschäft. Das könnte man sagen, wenn das so eingesetzt wird, dann könnte man sagen, das ist der Typus der Genealogie, nicht als Erklärungsmuster, sondern Genealogie als Denunziation. Ne? Als Genealogie, und zwar das kann es durchaus positiv gemeint sein, eben. In dieser Hinsicht ist dieser Gedanke des genealogischen Vorgehens innerlich verbunden mit dem, was er als diese Spannung zwischen Wahrheit und Wahrhaftigkeit bezeichnet. Na gut, also ich mache jetzt Schluss. Ich tue ein bisschen umdisponiert. Ich erzähle Ihnen nächstes Mal noch ein bisschen was über. Wir knüpfen doch einmal an diesen Begriff an diesem Zusammenhang von Täuschung und Selbsttäuschung und sagen da ein bisschen was über seine Nietzsche-Interpretation und über Nietzsche. Und dann mache ich von diesen Sachen, die ich da über Nietzsche sage, die beziehe ich zurück auf den Punkt, auf den er selbst sie auch schon bezogen hat, nämlich auf die platonisch-sokratische Philosophie, in der sozusagen ein Begriff der Wahrheit versucht wird, der genau mit dem Problem der Täuschung zu tun hat. Und den Foucault bauen wir mit einem eigenen Bezug auf die Philosophie dann in der übernächsten Stunde ein.